Vorsicht! Der Genuss dieses Podcasts kann zu vermehrten Bibliotheksbesuchen führen.
Hallo und herzlich willkommen zurück beim Vorwort, dem Podcast der Stadtbibliothek Innsbruck. Mein Name ist Christina.
Und ich bin die Pia.
Und wir begrüßen euch heute zur 5. Folge des Jahres der literarischen Entstehungsgeschichten. In diesem Format treten Pia und ich gegeneinander an, indem wir euch jeweils eine interessante Entstehungsgeschichte eines Autors oder einer Autorin und deren Werk mitbringen. Ihr dürft abstimmen, welche Geschichte euch besser gefallen hat. Das geht immer direkt vor Ort in der Stadtbibliothek Innsbruck. Wenn ihr für uns abstimmt, habt ihr zudem die Chance, eine Limited Editions Vorwort-Tasse zu gewinnen. Es nehmen immer viele Leute an den Abstimmungen teil. Vielen Dank dafür und allen GewinnerInnen wünschen wir viel Freude mit ihrer Tasse, die übrigens bei den Temperaturen auch für Eistee funktioniert.
Ja, genau.
So vielfältig. Die Möglichkeit zur Teilnahme am Gewinnspiel ist an die Abstimmung geknüpft und findet immer bis zu einer Woche nach Erstausstrahlung der Folge in der Stadtbibliothek statt. Am Ende des Jahres zählen wir dann aus und erfahren, wer von uns dieses Jahr den Titel für die beste Entstehungsgeschichtenerzählerin des Jahres 2026 erhält.
Jedes Jahr im Sommer richtet sich der Blick der Literaturwelt nach Klagenfurt. Dort lesen AutorInnen ihre noch unveröffentlichten Texte vor einer Jury. Diskutiert wird live, öffentlich und oft auch kontrovers. Seit 1977 finden diese Lesungen statt, und zwar während der Tage der deutschsprachigen Literatur. Es geht natürlich um den Ingeborg-Bachmann-Preis, einen der bekanntesten Literaturpreise im deutschsprachigen Raum. Zu den Preisträgerinnen zählen unter anderem Sharon Dodua Otto, Franz Zobel oder Uwe Tellkamp, Namen, die die deutschsprachige Literatur prägen. Doch neben der Auszeichnung selbst ist vor allem eines geblieben, der Anspruch, Literatur als etwas Lebendiges zu begreifen. Die Tage der deutschsprachigen Literatur 2026 finden vom 25. bis zum 27. Juni mit der Preis, also das sind Lesetage, und die Preisverleihung findet dann am 28. Juni in Klagenfurt statt. Das Jahr 2026 ist ein Doppeljubiläum. Einerseits gilt es, 50 Jahre Bachmann-Preis zu feiern, und andererseits gibt es auch den 100. Geburtstag von Ingeborg Bachmann selbst, weshalb die Stadt das Jahr zum Ingeborg-Bachmann-Jahr ausgerufen hat.
Und aus diesem Grund fanden wir zwei es nur angemessen, uns auch in der heutigen Folge mit Ingeborg Bachmann zu befassen. Ihr gegenübergestellt ist dann die Ilse Eichinger. Beide Autorinnen gelten als wichtige literarische Stimmen im deutschsprachigen Raum. Sie haben die Nachkriegsliteratur geprägt, waren verbunden durch persönliche Nähe und doch auch getrennt durch ihre individuellen literarischen Wege. Pia, ich glaube, du hast die Ehrenfrau heute.
Die Ehrenfrau.
Die Ehre, die Ehrenfrau vorzustellen.
Ja, genau.
Das Geburtstagskind.
Es war Mord. Mit diesen drei Worten endet der Roman Malina und öffnet uns zugleich den Blick auf das Schreiben der österreichischen Schriftstellerin Ingeborg Bachmann insgesamt. Denn Malina ist kein gewöhnlicher Roman über Beziehungen. Auf den ersten Blick erzählt er von einer Dreiecksgeschichte. Die namenlose Ich-Erzählerin liebt Ivan, während sie mit Malina zusammenlebt. Doch schnell wird klar, das ist keine gewöhnliche Konstellation. Je weiter der Text voranschreitet, desto mehr verschiebt sich alles. Die Grenzen zwischen den Figuren beginnen zu verschwimmen. Viele lesen Malina nicht als eigenständige Figur, sondern als Teil des Ichs, als eine Art innere Instanz, die kontrolliert und unterdrückt. Besonders im berühmten Traumkapitel kippt der Roman endgültig ins Verstörende. Bilder von Krieg und Gewalt durchziehen die Handlung und patriarchale Figuren werden zum Täter. Die weibliche Ich-Erzählerin verstummt schlussendlich. Der Roman endet mit den berühmten Worten: Es war Mord. Ein klassisches Verbrechen oder eine Auflösung wie bei Agatha Christie gibt es nicht. Stattdessen löst sich unsere Ich-Erzählerin auf und verschwindet in einer Wand. Für Bachmann ist Gewalt nie nur physisch, sie steckt in Beziehungen, in der Sprache selbst und in gesellschaftlichen Strukturen. Das zitiert Bachmann in ihrem Roman und thematisiert dabei Geschlechterverhältnisse, das Patriarchat, Identität, die Suche nach einer neuen Sprache und kollektive und persönliche Traumata. Verständlich für eine Autorin, die schon früh mit den Auswirkungen von Gewalt und Macht konfrontiert wurde. Geboren 1926 in Klagenfurt, wächst Ingeborg Bachmann in einer Zeit auf, die von Anfang an von politischer Gewalt geprägt ist. Der Nationalsozialismus ist für sie keine abstrakte Vergangenheit, sondern eine unmittelbare Erfahrung. Diese frühe Konfrontation mit Macht, Angst und Sprachlosigkeit wird zu einem zentralen Motor ihres Werks. Nach dem Krieg studiert sie Philosophie, Psychologie und Germanistik in Innsbruck, Graz und Wien. Ab den 1950er Jahren liest sie bei der Gruppe 47, einem deutschsprachigen Schriftstellertreffen, gewinnt Preise und veröffentlicht den Gedichtband Die gestundete Zeit. Doch Bachmann bleibt nicht bei der Lyrik. Sie geht weiter, hin zur Prosa und ihrem einzigen zu Lebzeiten veröffentlichten Roman, Marlena, der 1971 veröffentlicht wird. Literarisch prägend für Bachmann sind auch ihre Beziehungen, etwa die Liebes- und Schreibbeziehung zu Paul Celan oder die intensive und konfliktreiche Beziehung zu Max Frisch. Während ihre Liebesbeziehungen zu Männern oft seziert und dramatisiert werden, zeichnet sich ihre Verbindung zur österreichischen Schriftstellerin Ilse Eichinger durch Freundschaft und literarische Verbundenheit aus. Die beiden lernten sich im Wien der Nachkriegszeit kennen, anschließend entsteht ein Briefwechsel. Er zeigt zwei Autorinnen, die sich in einer Nachkriegswelt orientieren. In ihren Briefen entsteht über Jahre hinweg eine vertraute Wahlfamilie, die von gegenseitiger Unterstützung, Austausch über Schreiben und Alltags sowie dem Versuch geprägt ist, sich vom männlich dominierten Literaturbetrieb gegenseitig zu stärken. 1962 endet der Briefwechsel der inzwischen sehr berühmten Autorinnen und damit wohl auch ihre Freundschaft. In einem nicht abgesendeten Brief an Eichinger schreibt Bachmann schlussendlich: Ich habe das Gefühl, viel zu wenig gesagt zu haben, dir zu wenig gedankt zu haben, dich zu wenig oft gesehen zu haben. Eichinger sagt später über Bachmann in einem Interview: Ach, die Bachmann, das ist so feminin, so ungeheuer ergeben, sie kommt überhaupt nicht auf die Idee, dass es auch biologische Revolte, Anarchie gibt. Die Verbindung zwischen Bachmann und Eichinger war geprägt von freundschaftlicher Nähe, literarischem Austausch und späterer Distanz. Vor diesem Hintergrund lohnt sich ein Blick auf Ilse Eichingers eigene Geschichte und die Erfahrungen, die ihr Schreiben geprägt haben. Und genau dort setzt jetzt unsere nächste Entstehungsgeschichte an.
Ilse Eichinger wollte ursprünglich gar keinen Roman schreiben. Sie wollte festhalten, was sie während der NS-Zeit erlebt hatte, so genau wie möglich. Später sagte sie selbst, sie habe zunächst eigentlich nur einen Bericht über die Kriegszeit schreiben wollen. An ein Buch habe sie gar nicht gedacht. Ilse Eichinger wurde 1921 in Wien geboren. Sie hatte eine Zwillingsschwester namens Helga. Ihr Vater war Lehrer, ihre Mutter war jüdische Ärztin. Nach der frühen Scheidung der Eltern lebte Ilse Eichinger zunächst in Linz, später wieder in Wien, oft bei ihrer jüdischen Großmutter oder in Klosterschulen. Mit dem Anschluss Österreichs 1938 änderte sich das Leben der Familie radikal. Eichingers Schwester Helga konnte 1939 mit einem Kindertransport nach Großbritannien fliehen. Der Rest der Familie konnte nicht mehr nachkommen, weil der Krieg begann. Ilse Eichinger blieb in Wien bei ihrer Mutter. Das war nicht nur eine private Entscheidung, sondern auch eine Überlebensfrage. Ihre Mutter war als Ärztin und Jüdin gefährdet und Eichinger blieb bei ihr, um vor der Deportation zu schützen. Später versteckte sie ihre Mutter sogar in einem ihr zugewiesenen Zimmer, direkt gegenüber dem Gestapo-Hauptquartier im ehemaligen Hotel Metropol am Morzinplatz. Ihre Großmutter und die jüngeren Geschwister ihrer Mutter wurden 1942 deportiert und in einem Vernichtungslager ermordet. Nach dem Krieg begann Eichinger 1945 ein Medizinstudium. Doch nach 5 Semestern brach sie es ab, um an ihrem teils autobiografischen Roman »Die größere Hoffnung« zu schreiben. Dieser Roman entstand dabei nicht in einem ruhigen Arbeitszimmer, sondern in der Küche einer armseligen Wohnung in einem äußeren Bezirk Wiens und im Dienstzimmer einer Anstalt für unheilbare, alte und abgeschobene, in der ihre Mutter als Ärztin arbeitete. 1948 erschien die größere Hoffnung. Im Mittelpunkt steht Ellen, ein junges Mädchen in Wien, während der NS-Zeit. Sie ist, wie Eichinger selbst, von den Verfolgungsgesetzen betroffen. Der Roman erzählt von Kindern, die ausgeschlossen, bedroht und ihrer Zukunft beraubt werden. Aber Eichinger schreibt keine realistische Chronik der Verfolgung. Der Roman besteht aus 10 chronologisch angeordneten Bildern, erzählt aus der subjektiven Perspektive eines 15-jährigen Mädchens. Traum, Märchen, Mythos und Geschichte verschränken sich. Monologe wechseln mit Dialogen, auktoriales Erzählen mit personalem Erzählen. Das Grauen wird dadurch nicht abgeschwächt, sondern auf eine andere Ebene gehoben. Der Titel klingt dabei fast widersprüchlich. Die größere Hoffnung. Denn der Roman erzählt gerade davon, dass es die großen Hoffnungen eigentlich nicht mehr gibt. Hoffnung erscheint nicht als Lösung, sondern als etwas Brüchiges, vielleicht sogar Unmögliches. Schon früh wandte sich Eichinger gegen das Verdrängen der Geschichte. 1945 schrieb sie mit »Das vierte Tor« einen der ersten Texte der österreichischen Literatur über die Judenverfolgung in Österreich. Ein Jahr später formulierte sie in ihrem Essay »Aufruf zu Misstrauen« ein Programm gegen falsche Sicherheit. Man müsse der Klarheit der eigenen Absichten, der Tiefe der eigenen Gedanken und sogar der Güte der eigenen Taten misstrauen. Auch darin unterscheidet sie sich von vielen Nachkriegsstimmen. Eichinger will nicht einfach neu anfangen. Sie will nicht glätten, nicht beruhigen, nicht so tun, als könne Sprache nach 1945 unbeschädigt weitermachen. Später wird diese Skepsis gegenüber Sprache noch radikaler. Ihre Texte werden kürzer, knapper, dichter. Sprache erscheint ihr immer weniger als verlässliches Ausdrucksmittel. Sie selbst sagte einmal, man könne nicht einfach drauf losschreiben und künstlich Zusammenhänge herstellen. In diesem Punkt lässt sich auch die Verbindung zu Ingeborg Bachmann ziehen. Bachmann und Eichinger lernten einander schon kurz nach Bachmanns Ankunft in Wien im Herbst 46 kennen und wurden Freundinnen. Beide suchten nach 1945 nach einer Sprache für Gewalt, Verlust und Schuld. Aber, wie wir schon erfahren haben, fanden sie sehr unterschiedliche Wege dafür. So seziert Bachmann in Malina die Gewalt in Beziehungen, in Sprache und in gesellschaftlichen Strukturen. Eichinger beginnt dagegen früher, unmittelbarer nach dem Krieg und schreibt das eine Erfahrung heraus, in der Sprache selbst bereits beschädigt ist. 1951 wurde Eichinger erstmals zur Gruppe 47 eingeladen, wo sie auch ihren späteren Mann Günther Eich kennenlernte. 1952 gewann sie mit ihrer Spiegelgeschichte den Preis der Gruppe 47. 1953 heiratete sie Eich. Die beiden lebten später mit ihren Kindern unter anderem in Breitbrunn und Chiemsee, Lenggries und Großmain im Land Salzburg. Eichinger veröffentlichte vergleichsweise wenig, zog sich immer wieder zurück und schrieb Texte, die sich bewusst gegen klare Erwartungen stellten. Auch ihre Beziehung zu Ingeborg Bachmann spiegelt diese Spannung. Was als enge Verbindung begann, als Austausch zweier Autorinnen in einer zerstörten Nachkriegswelt, entwickelte sich über die Jahre auseinander. Denn Eichinger blieb skeptisch gegenüber festen Rollenbildern, gegenüber Erwartungen, auch gegenüber dem, was man von ihr als Autorin erwartete. Vielleicht ist genau das der Punkt, an dem sich die beiden Schreibweisen berühren und zugleich unterscheiden. Während Bachmann in Malina die Sprache selbst als Ort der Gewalt untersucht, zeigt Eichinger, was passiert, wenn Sprache gar nicht mehr ausreicht. Ilse Eichinger wurde 95 Jahre alt. Sie schrieb mit »Die größere Hoffnung« eines der wichtigsten Bücher der österreichischen Nachkriegsliteratur. Sie wollte festhalten, was nicht verschwinden durfte. Es ist so spannend, wie sie sich beide dann auseinandergelebt haben.
Ja, weil sie ja von den Themen auch teilweise ähnlich waren und sicher auch da sicher da zusammengetan haben und ein bisschen auf sich gegenseitig geschaut haben. Ja, dieses Konzept von der Wahlfamilie, oder dass sie sich da wirklich ausgetauscht haben, verstehe ich natürlich, gerade in einer Welt, wo es jetzt schwieriger war, sich als Schriftstellerin sich zu beweisen, eben gerade gegen diese von Männern dominierte Welt. Aber interessant, dass sie sich dann irgendwie auseinandergelebt haben, im Endeffekt.
Ja, ich glaube, im Endeffekt waren sie dann doch wahrscheinlich zu verschieden. Und so was ich raushöre, hat die Eichinger, der Bachmann, so ein bisschen ihr eher stringentes Rollenbild dann letztendlich vorgehalten. Oder vielleicht, weil, also mein Eindruck in der Recherche war, dass die Eichinger sehr auf die Wahlfamilie bedacht war und eigentlich die Ingeborg Bachmann aufnehmen wollte in die Familie, weil ihr das wichtig war nach den Schrecken von Holocaust, von der Shoah. Und dass die Ingeborg Bachmann da eher auf andere Sachen, wie zum Beispiel ihre Beziehungen mit Max Frisch oder dem Paul Celan, konzentriert war.
Ja, ich glaube, einerseits wollte sie schon irgendwie aus diesem Konstrukt ausbrechen, die Bachmann, weil sie hat ja diese offene Beziehung geführt mit, also wo dann auch wieder später dann, vielleicht wollte sie doch nie diese offene Beziehung haben, und konnte nicht ganz ausbrechen,
was mit das Max angeht. Frisch.
Also generell mit Männern, glaube ich, war das wahrscheinlich ein bisschen doch zu schwierig dann für sie, um zu sagen, nein, lass das ganz hinter mir.
Jedenfalls freuen wir uns, dass jetzt in wenigen Wochen nach der Veröffentlichung von unserer Folge, nach der Erstveröffentlichung, geht's dann wieder los mit
dem Bachmann-Preis.
Genau, mit dem Bachmann-Preis in Klagenfurt. Das ist immer super spannend.
Schauen wir mal, wer diesmal gewinnt.
Ja. Und ja, wir möchten uns bei euch fürs Zuhören bedanken und freuen uns auch auf die wie immer zahlreichen Stimmen vor Ort, welche der beiden Entstehungsgeschichten euch diesmal besser gefallen hat. Wir bedanken uns auch für eure Anfragen und eure lieben Kommentare. Euer Feedback sendet ihr einfach wie gewohnt an post.stadtbibliothek@innsbruck.gv.at. Schaut doch außerdem mal auf Instagram unter stadtbibliothek.innsbruck vorbei. Neben tollen Gewinnspielen halten wir euch dort über alles auf dem Laufenden, was in der Stadtbibliothek sonst noch so passiert. Und damit wünschen wir euch schönes Lesen.
Tschüss! Vorwort ist eine Produktion der Stadtbibliothek Innsbruck und Teil der Stadtstimmen, dem Audiokanal der Stadt Innsbruck.